Moin, liebe Gemeinde, ich grüße euch hier aus dem Herzen von August Fehn und möchte mit euch weiter unterwegs sein im Buch Josua, wo wir uns anschauen, was passiert, als das Volk sich da auf den Weg macht und über den Jordan zu gehen und das Land zu erschließen und zu erobern. Im letzten Abschnitt, Josua 1, ab Vers 10, haben wir gesehen, dass dort Josuas Führungsrolle irgendwo auch sich gefestigt hat. Er ruft das Lager zum Aufbruch auf, die Leute machen sich bereit. Er erinnert 2,5 Stämme, die auf dieser Seite des Jordans, wo sie jetzt sind, bleiben sollten. Das hatten sie mit Mose so geklärt, aber die trotzdem die Zusage gegeben haben, dass sie mit beteiligt sind an der Eroberung des Landes. Das Versprechen hatten sie Mose gegeben und sie halten sich daran. Sie betonen gegenüber Josua, dass sie seine Führungsrolle akzeptieren. Das heißt, die Autorität von Josua wird gestärkt. Er ist der legitime Nachfolger von Mose. Und das machen die Stämme nochmal deutlich und geben ihm am Schluss mit, das, was Gott auch Josua mitgegeben hat, sei mutig und entschlossen. Und geh voran und wir werden dir folgen. Und jetzt fangen so an, die Rede auch zu rollen dafür, dass sie tatsächlich sich auf die andere Seite des Jordans begeben. Und Josua war früher mal, vor 40 Jahren, einer der Kundschafter gewesen, die das Land schon mal ausgekundschaftet hatten. Und er weiß, was dort alles in dem Land auch los ist, wobei natürlich sich vieles auch verändert hat in dieser Zeit. Aber er weiß, dass an der Stelle, wo sie sind, auf der anderen Seite des Jordans, da wartet ein großes Hindernis auf sie. Das müssen sie erst bewältigen, weil sie sonst gar nicht weitermachen brauchen. Nämlich dort ist eine riesige Stadt, Jericho. Und das war für die damalige Zeit eine der größten Städte der Zeit damals. Natürlich im Vergleich zu heute eine kleinere Stadt, aber trotzdem für damalige Verhältnisse eine gigantische, unglaublich gut befestigte Stadt. Und an dieser Stadt kommen sie nicht vorbei. Und Josua möchte sich ein Bild machen von der Situation auf der anderen Seite. Er kann natürlich jetzt nicht mehr selber auch als Kundschafter los, er ist jetzt Anführer des Volkes, auch zu alt, das funktioniert nicht. Und jetzt sehen wir in der nächsten Geschichte, das ganze Kapitel 2 berichtet davon, wie Josua Leute schickt, damit sie diesen Job erledigen, damit sie sich ein Bild davon machen, wie die Situation ist auf der anderen Seite und wie sie vorgehen können, was da los ist, welche Wege und Möglichkeiten sie haben, wie das Land aussieht, wie die Leute drauf sind, um das alles mal zu erkundschaften. Und ich möchte den Text lesen, das ist ein längerer Text. Ich möchte dich ermutigen, immer die Bibel mit aufzuschlagen, einfach mit reinzuschauen. Ich lese Josua Kapitel 2. Die Israeliten lagerten zu dieser Zeit in der Gegend von Schittim. Von dort schickte Josua, der Sohn von Nun, heimlich 2 Männer los. Sie sollten das vor ihnen liegende Land auskundschaften, besonders die Stadt Jericho. Die beiden machten sich auf den Weg und erreichten gegen Abend die Stadt. Auf der Suche nach einer Bleibe für die Nacht kamen sie in das Haus einer Prostituierten namens Rahab. Kurz darauf erhielt der König von Jericho die Nachricht: Heute Abend sind israelitische Männer eingetroffen, die unser Land erkunden sollen. Sie halten sich bei Rahab auf. Der König schickte sofort Soldaten zu Rahab. Sie befahlen ihr: Bringt die Männer heraus, sie wollen unser Land ausspionieren. Rahab aber hatte die beiden Israeliten versteckt und stellte sich ahnungslos. Ja, diese Männer sind bei mir gewesen, ich wusste aber nicht, wo sie herkamen. Sie brachen wieder auf, als es dunkel wurde und das Stadttor geschlossen werden sollte. Ich kann nicht sagen, wohin sie gegangen sind. Wenn ihr ihnen schnell nachlauft, holt ihr sie bestimmt ein. Rahab hatte die Israeliten auf ihr Flachdach gebracht und unter Flachsstängeln versteckt, die dort aufgeschichtet waren. Die Soldaten des Königs nahmen die Verfolgung auf und eilten in Richtung des Jordanübergangs davon. Unmittelbar hinter ihnen wurde das Stadttor geschlossen. Bevor die beiden Israeliten sich schlafen legten, stieg Rahab zu ihnen auf das Dach und sagte: Ich weiß, dass der Herr eurem Volk dieses Land geben wird. Wir haben große Angst. Jeder hier zittert vor euch. Wir haben gehört, dass der Herr euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Wir wissen auch, was ihr mit den Amoritern und ihren Königen Sichon und Og auf der anderen Jordanseite gemacht habt. Ihr habt sie völlig vernichtet. Als wir das hörten, waren wir vor Angst wie gelähmt. Jeder von uns hat den Mut verloren. Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Deshalb flehe ich euch an, schwört mir jetzt beim Herrn, dass ihr meine Familie und mich verschont. denn ich habe auch euch das Leben gerettet. Bitte gebt mir einen Beweis dafür, dass ich euch vertrauen kann. Lasst meine Eltern und Geschwister und alle ihre Angehörigen am Leben. Rettet uns vor dem Tod. Die Männer antworteten ihr: Wenn ihr uns nicht verratet, stehen wir mit unserem Leben dafür ein, dass euch nichts getan wird. Wenn der Herr uns dieses Land gibt, werden wir unser Versprechen einlösen und euch verschonen. Rahabs Haus lag direkt an der Stadtmauer. So konnte sie die Männer durch eines ihrer Fenster mit einem Seil hinunterlassen, um ihnen zur Flucht zu verhelfen. Sie riet ihnen: Lauft erst ins Bergland, damit euch die Verfolger nicht finden. Versteckt euch dort 3 Tage, bis sie zurückgekehrt sind. Danach geht, wohin ihr wollt. Die beiden Männer sagten zu ihr: Der Eid, den wir dir gegeben haben, bindet uns unter diesen Bedingungen. Wenn unsere Soldaten hier eintreffen, musst du das rote Seil, an dem du uns jetzt hinablässt, an dein Fenster binden. Und deine Eltern, deine Geschwister und alle Verwandten müssen hier bei dir im Haus sein. Jeder, der nach draußen geht, ist selbst verantwortlich für seinen Tod. Wer aber bei dir im Haus bleibt und trotzdem angegriffen wird, für den stehen wir mit unserem Leben ein. Solltest du uns aber verraten, ist unser Eid ungültig. Einverstanden, antwortete Rahab. Dann half sie ihnen, ins Freie zu gelangen. Als sie fort waren, band Rahab das rote Seil ans Fenster. Die beiden Männer liefen ins Bergland und versteckten sich dort 3 Tage. Ihre Verfolger suchten die ganze Strecke bis zum Jordan ab, fanden aber niemanden und kehrten schließlich nach Jericho zurück. Da verließen die beiden Israeliten ihr Versteck, stiegen von den Bergen herab und durchquerten die Jordanebene. Als sie wieder bei Josua waren, berichteten sie ihm, was sie erlebt hatten. Der Herr gibt das ganze Land in unsere Gewalt, erklärten sie. Alle Menschen, die dort leben, haben große Angst vor uns. Eine Geschichte, die häufig auch im Kindergottesdienst und den Kinderbüchern, Kinderbibeln erzählt wird, zumindest eine sehr bekannte Geschichte, die von Rahab und den beiden Kundschaftern. Josua ist hier ein verantwortungsvoller Anführer. Er geht nicht einfach ins Blaue hinein, ins Unbekannte, sondern er möchte wissen, was da auf ihn wartet. Er macht sich Gedanken über das, welche Wege sie nehmen können, was da vor ihnen liegt. Er möchte die aktuelle Situation auf der anderen Seite sehen, kennenlernen durch die Augen seiner Kundschafter. Und das ist ein ganz verantwortungsvolles Umgehen. Man kann nicht einfach irgendwo hineinstolpern. Manchmal bleibt einem nichts anderes übrig, aber wenn man die Wahl hat, dann sollte man sich lieber gut informieren und dann aufgrund dieser Informationen weise und gute Entscheidungen treffen. Das ist genau das, was Josua hier tut. Er schickt Botschafter aus, Kundschafter. Das sind jetzt vielleicht keine großen James Bonds gewesen, kann man sich vorstellen. Zumindest waren sie, wenn sie wirklich versuchen wollten, irgendwie geheim zu spionieren, auszukundschaften, dann waren sie nicht sehr erfolgreich. Denn wir sehen ja hier im Text, dass der König von Jericho, und damals waren das alles, die Städte waren selber teilweise wie Länder mit jeweils einem eigenen Fürsten, einem eigenen König. Und dieser König von Jericho weiß Bescheid, der kriegt das mit. Hey, da laufen 2 rum, die wollen uns auskundschaften. Also als Spione waren sie nicht geeignet. Wo sollten sie es auch gelernt haben? Die waren also als Amateure unterwegs und wollen sich ein Bild machen und kommen dann irgendwann auch natürlich nach Jericho rein. Man kommt an Jericho nicht vorbei, das ist klar. Jericho ist der Mittelpunkt in dieser Region, wenn man versucht, ins Land hineinzukommen. Und jetzt kommen sie, erzählt der Text, in das Haus der Hure Rahab. Wie kommen die dahin? Könnte man fragen. Was machen sie dort? Hätten sie nicht irgendwo anders unterkommen können? Das, was hier so kurz erzählt wird, kann vielleicht einen falschen Schluss auch irgendwie nach sich ziehen. Das war nicht ein Privathaus, in das sie hineingegangen sind. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch dafür. Denn Rahab war bekannt als Prostituierte, aber auch eben als ein Ort, wo Menschen auch hinkommen, wo man sie finden kann. Sehr vermutlich handelte es sich bei diesem Haus eher um das, was man vielleicht aus Westernfilmen kennt oder bei Star Wars, die Cantina-Szene im ersten Teil, sowas wie ein Saloon. Da, wo sich die Leute treffen, wo man Informationen austauscht, vielleicht gab es dort auch Übernachtungsmöglichkeiten und natürlich haben dann auch Frauen diese Gelegenheiten genutzt, wenn sie vielleicht keine anderen Möglichkeiten hatten, um ihrem Gewerbe da auch nachzugehen. Das ist wahrscheinlich die Szene. Das heißt, das Haus von Rahab war sowas mehr wie ein Saloon, wie eine Bar, wo man sich trifft, mit Übernachtungsmöglichkeiten, eine Herberge, wo man eben Möglichkeiten hat, erstens Informationen zu bekommen, und darauf waren sie ja aus. Da quatschen die Leute, da kann man einfach mal fragen, hey Fremder, und keine Ahnung, wie sie sich da angestellt haben, vielleicht auch nicht besonders gut, weil die haben da sofort mitbekommen, das sind Fremde, die gehören nicht hierher, das sind wahrscheinlich von den Israeliten. Und wir sehen ja, alle in der Stadt wussten, was da auf sie zukommt. Alle in der Stadt wussten etwas über das, was die Israeliten auf der anderen Seite erlebt haben. Das war kein Geheimnis. Das heißt, der Ruf der Israeliten ist ihnen vorausgeeilt. Und wahrscheinlich waren sie deshalb viel aufmerksamer für das, was da geschieht. Und so finden sie jetzt Zuflucht bei Rahab. Und Rahab riskiert hier ihr Leben. Das ist ganz klar. Das heißt, wenn herausgekommen wäre, dass die Spione, die Kundschafter bei ihr sind, dann hätte es sie ihr Leben gekostet. Und gegenüber dem König oder den Abgesandten des Königs versteckt sie diese Kundschafter. Sie lügt. Das sagt der Text hier so ganz deutlich. Sie sagt etwas Falsches aus. Natürlich weiß sie, woher sie kommen. Und sie weiß, dass sie noch da sind. Aber ihr ist das ein Anliegen. Wir sehen das in diesem Text, dass sie ein echtes Verlangen danach hat, dass sie verschont bleibt. Sie nimmt das ernst, was dort gesagt wird. Sie bildet sich nichts ein auf die Stärke dieser Stadt Jericho. Das waren riesige Mauern um die Stadt herum. Für die damalige Zeit eine Stadt, die für ein Nomadenvolk uneinnehmbar gewesen ist. Man hätte auch sagen können, was sie da drüben gemacht haben, das ist ihr Problem. Da haben die einfach schlecht gehandelt, die Könige. Wir sind vorbereitet als Jericho. Wir wissen, was uns da droht. Und wir haben keine Angst. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Die werden sich die Zähne an zu uns ausbeißen und das wird schon alles gut gehen. Aber Rahab nicht. Rahab nimmt das ernst und Rahab macht sich Gedanken. Und sie möchte lieber auf der Seite der Gewinner stehen. Sie weiß, dass dieser Gott tatsächlich mächtig und stark ist und sie glaubt den Berichten. Und sie möchte eben auf dieser Seite stehen von diesem Gott. Sie möchte eben auf der Seite der Gewinner stehen. Und so schützt sie die Kundschafter, sie nimmt sie mit hinein, wahrscheinlich eben auf das Dach ihre Privatgemächer, das heißt, da ist ein hohes Vertrauen auch von ihr da gegenüber diesen Kundschaftern und die Kundschafter müssen ihr vertrauen. Die Stadtmauern sind geschlossen, sie sind Rahab ausgeliefert. Wenn Rahab auf die Idee kommt, sie auszuliefern, haben sie nicht viele Möglichkeiten. Da ist ein gegenseitiges Vertrauen nötig. Rahab muss vertrauen, dass die Kundschafter zu ihrem Wort stehen werden, dass sie sie am Leben lassen werden. Und die Kundschafter müssen darauf vertrauen, dass Rahab sie nicht hintergehen wird. Und in diesem Moment merken wir, dass es manchmal diese Momente gibt, wo man einfach auch einem anderen vertrauen muss. Wo man miteinander auch gemeinsam auch Sachen anpacken muss. Und wo man einfach auch das Vertrauen haben muss, dass der andere es mit einem gut meint, dass er für einen da ist, dass er sich an sein Wort hält. Und das erlebt Rahab, ihr Haus wird verschont werden. Und das erleben die Kundschafter, sie kommen zurück. Und wir sehen hier, sie haben hohes Vertrauen zu Rahab. Denn sie tun es genauso, wie sie es ihnen vorgeschlagen hat. Sie gehen in das Bergland und sie verstecken sich dort und gehen erst dann zurück und berichten alles, was geschehen wird. Und sie nehmen aus dieser Situation großen Mut mit. Sie sagen, der Herr gibt uns dieses ganze Land in unsere Gewalt. Alle Menschen, die dort leben, haben große Angst vor uns. Das heißt, es hat sich gelohnt, dahin zu gehen. Es hat sich gelohnt, sich diese Informationen zu beschaffen. Es hat sich gelohnt, auch diesem Risiko auszusetzen, nämlich dort unterwegs zu sein. Weil sie gesehen haben und gehört haben, auch das von Rahab, dass die Menschen Angst haben. Dass die Menschen wissen, was da auf sie zukommt und dass die Nachricht von Gottes Größe auch dort angekommen ist. Und das macht ihnen Mut. Und eine bekannte Geschichte, wo es einerseits um Vertrauen geht und andererseits eben auch darum, dass wir, hier sehen wir mit den Kundschaftern auch weise vorgehen müssen. Josua geht weise vor. Er holt sich die Infos, die er braucht, die Informationen. Er riskiert auch hier etwas natürlich mit den Kundschaftern. Das hätte auch komplett schief gehen können, aber es ist gut gegangen. Und es ist am Ende genau das, was richtig war. Und Rahab, da sehen wir einfach auch diesen Wunsch danach, verschont zu werden. Diesen Glauben auch daran, dass dieser Gott ein guter Gott ist. Sie kannte ihn sonst nicht, sie kannte nur seine Geschichten. Sie hätte nicht wissen müssen und wissen können, dass dieser Gott sie verschonen wird, dass dieses Volk Israel sie verschonen wird. Aber sie fasst Vertrauen und ihr Vertrauen wird belohnt. Es zahlt sich aus. Ihr Leben wird verschont. Und sie gibt sich ganz bewusst in die Hände Gottes. Und egal, wer sie ist als Person, das spielt in diesem Moment keine Rolle, was ihre Geschichte ist, wo ihre Vergangenheit ist, was ihr Beruf ist, in welchem Bereich sie tätig ist. Auch, dass sie lügt, um sie zu beschützen, alles das spielt in diesem Moment keine Rolle. Dann, wenn wir uns vertrauensvoll auch in Gottes Hände begeben und darauf vertrauen, dass er so gut mit uns meint. Das erlebt Rahab. Ihr Vertrauen zahlt sich aus. Und wenn wir dann später in die Zukunft schauen, dann sehen wir, diese Rahab wird eine in der Ahnenliste von Jesus Christus selbst sein. Das heißt, Gott nimmt diese Frau, die so viel riskiert hat für ihn. Er nimmt sie nicht nur in sein Volk auf, sondern er fügt sie hinein in die Geschichte seines eigenen Sohnes, Jesus Christus, der Mensch geworden ist und genau zu solchen Menschen auch hingegangen ist, wie es Rahab war, zu den Außenseitern, zu denen mit manchmal schwierigen Geschichten, zu denen, wo das Leben nicht immer einfach gewesen ist. Genau zu denen geht er hin und bringt ihnen die gute Nachricht von diesem rettenden und barmherzigen Gott. Und das ist auch etwas, was wir für uns so mitnehmen dürfen. Dass wir den Menschen mit Gottes Liebe begegnen, dass wir aber auch immer auch das Angebot Gottes den Menschen mitgeben, dass er für sie da ist und dass er sie liebt und dass er sie erretten möchte und dass er sie bewahren möchte und dass er auf sie Acht geben möchte. Gerade auch in stürmischen und herausfordernden Zeiten. Das möchte ich euch einfach so mitgeben für heute und wünsche euch alles Gute. Und